Das ist der Praktikumspodcast von Perspektive Land.
Hallo, ich bin Christina und studiere in Dresden Mathematik und Physik auf Lehramt für Gymnasium.
Und ich bin Lara und studiere Sonderpädagogik mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung mit Grundschuldidaktiken in Leipzig.
In dieser Folge erfahrt ihr, wo wir unsere Praktika machen und welche Erwartungen wir für die 4 Wochen haben. Also hört rein! Hallo Lara, Tee oder Kaffee?
Hauptsächlich Tee, aber ich mutiere zur Kaffeetrinkerin in letzter Zeit.
Liegt wahrscheinlich am Beruf.
Glaube ich auch. Sommer- oder Wintersemester?
Sommersemester. Auf jeden Fall die längeren Tage. Man kann noch draußen was machen. Berge oder Meer?
Beides schön, aber Wandern in den Bergen würde ich immer bevorzugen.
Bei mir genau andersrum.
Wie sieht's bei dir aus? Berliner Krapfen oder Pfannkuchen?
Hauptsache lecker. Stadt oder Land?
Oh Gott, ich mache jetzt gerade meine ersten Landerfahrungen. Komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, dann nach Leipzig gezogen für Studieren. Mal schauen, ich bin gespannt, was mich erwartet in den nächsten 4 Wochen.
Ja, ich glaube, bei mir ist es auch so, weil ich habe bisher immer nur in Städten gewohnt. Und hier hat man ja die Gelegenheit, mal aufs Land einzutauchen und tatsächlich Kachelofen heizen, Hühner im Garten. Da ist das Landleben schon sehr nah.
Das stimmt. Hühner habe ich tatsächlich auch. Krass, ich bin bei mir im Airbnb angekommen und werde morgens ganz liebevoll von dem Hahn geweckt. Das ist schon was anderes.
Also meine Vermieter haben 3 Hühner. Und tatsächlich habe ich die Unterkunft auch über Airbnb gefunden. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass diese Möglichkeit der Förderung besteht, denn sonst wäre ich gar nicht erst nach Hoyerswerda gegangen, wo ich jetzt aktuell für die nächsten 4 Wochen bin. Und in welcher Stadt bist du jetzt untergekommen oder Land?
Erstmal, so geht es mir auch. Ich glaube, ich wäre sonst auch nicht so wirklich aufs Land gegangen. Ich bin nach Kamenz gekommen und bin da an der Förderschule gelandet und habe mir das tatsächlich erst überlegt, okay, machst du es oder machst du es nicht? Beantragst du einfach ein Praktikum in einem anderen Bundesland oder lässt du dich jetzt einfach drauf ein? Und dann dachte ich, naja, wenn es doch die Möglichkeit der Förderung gibt, probier es doch mal einfach aus und schau mal, was auf dich zukommt. Genau.
Ja, so ähnlich waren meine Gedanken auch, denn die Ballungsgebiete Leipzig und Dresden sind so überfüllt und die Schulen haben nicht so viele Kapazitäten, um alle Studierenden aufzunehmen. Und da diese Förderung da war, konnte ich mir das überhaupt erst finanziell erlauben, woanders hinzugehen für das Praktikum, weil ich neben meinem Studium arbeiten gehe und 4 Wochen ohne Job ist eine spürbare Lücke. Deshalb bin ich da schon sehr froh, dass ich diese neuen Erfahrungen hier am Rande von Sachsen machen kann. Und ich bin ja in Hoyerswerda, du bist in Kamenz. Wir sind beide in der Lausitz gelandet, obwohl wir von unterschiedlichen Universitäten kommen. Und das finde ich echt spannend, eigentlich Glück, dass wir dann auch hier uns jetzt gerade treffen können und darüber reden können.
Das stimmt. Man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt gerade hier in Hoyerswerda und nehmen den Podcast auf. Und das ist natürlich schon ganz cool, dass wir da nicht so weit auseinander sind.
Ja.
Als du erfahren hast, dass du dein Praktikum hier in Hoyerswerda machen wirst, wie bist du dann damit umgegangen? Also kanntest du Perspektive Land schon und wusstest du, dass du da irgendwie den Antrag stellen kannst? Oder was war so dein Weg dann?
Genau, ich bin auf Perspektive Land bin ich über die Teacher Mania gestoßen. Das ist so ein Event immer im Sommersemester bei uns an der TU Dresden. Und da stellt sich das LASUB vor und irgendwelche anderen Initiativen, unter anderem auch Perspektive Land. Und für mich ist das sehr wichtig, dass ich eben irgendeine finanzielle Unterstützung bekomme, wenn ich eine zweite Bleibe mir irgendwo mieten muss, weil ich mein Studium mir komplett selbst finanziere und dadurch ja auch in Dresden arbeiten gehe. Und wenn ich aus Dresden für 4 Wochen wegziehe, heißt das ja irgendwie einen Monat ohne Einkommen. Und deshalb bin ich dann auch direkt an Perspektivland herangetreten und habe erstmal per E-Mail angefragt, wie das denn aussieht mit Übernachtungskosten. Da stand es ja drin in der Broschüre, dass die das übernehmen. Und habe gesagt, ja, ich habe da ein Airbnb gefunden, das kostet so und so viel. Würde das denn gehen? Und erst als ich dann sozusagen, als das dann okay war mit den Kostenrahmen, habe ich dann auch beschlossen, dass ich das jetzt alles mache, dass ich diese Unterkunft buche und dass ich der Schule zusage, weil Pendeln ist einfach nicht drin bei dem Pensum an Stunden. Und ganz einen Monat nichts, also zwei Wohnungen bezahlen ist auch nicht drin. Genau, und als es dann zum Glück geklappt hat, habe ich dann auch die Airbnb-Unterkunft gebucht. Und es ist wirklich eine geniale Möglichkeit, nicht nur eine neue Schule kennenzulernen, sondern auch eine andere Stadt, beziehungsweise, naja, Hoyerswerda ist schon eine Stadt. Oder wenn jemand zum Beispiel sogar in eine sehr dörfliche Gegend geht für sein Praktikum, was ja bei Grundschulen gar nicht so selten ist, denn Grundschulen sind ja viel weiter verteilt auf dem Land. Und es ist ein bisschen auch wie so eine Art Urlaub machen. Man fährt in eine andere Gegend, man lernt Leute direkt so vor Ort kennen. Meine Vermieter haben mir so einiges erzählt und wie sie hier, wie alt das Haus ist und wie man zum Beispiel einen Kachelofen benutzt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Kachelofen geheizt und ich lerne hier nicht nur, wie man Unterricht plant, sondern wie man auch einen Kachelofen anzündet und wie man Hühner füttert und solche Sachen. Also ich finde das einfach genial und freue mich total, dass ich diese Möglichkeit habe. Und wie war das bei dir? Wie hast du das gemacht?
Bei mir war das tatsächlich ähnlich. Also ich habe damals, als wir die Informationen bekommen haben, dass, über das Praktikum, wurde auch direkt schon in dem Zuge Perspektive Land vorgestellt. Und wenn wir dann Platz auf dem Land bekommen, dass wir dann an Perspektive Land sozusagen herantreten können und dann Antrag stellen können. Als ich dann diesen Platz in Kamenz bekommen habe, habe ich das dann auch in Angriff genommen. Und als dann auch irgendwann dieser Antrag bewilligt wurde, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, wie das so ist mit Übernachtung, weil Pendeln war für mich halt auch nicht drin.
Aus Leipzig natürlich nicht.
Genau. Und dann habe ich mal so geschaut, was es so gibt in Kamenz und um Kamenz herum. Und ich muss sagen, für mich hat sich das erst gar nicht so einfach gestaltet, weil auch die Airbnbs relativ kostspielig waren. Mhm. Und dann habe ich irgendwann ein Airbnb in dem netten Dörfchen Krostwitz gefunden und habe dann, das war auch noch relativ teuer, muss man dazu sagen, aber kleiner Tipp am Rande, ich habe dann einfach der Vermieterin geschrieben, dass ich so einen bestimmten Betrag an maximaler Förderung bekomme, dass ich ein Praktikum mache und ob wir uns vielleicht irgendwie da entgegenkommen können. Und das hat tatsächlich auch super gut funktioniert und wir haben uns darauf geeinigt. Also da lohnt es sich auch mal irgendwie nachzufragen und da irgendwie auch mal bei Airbnb an die Vermietung ranzutreten. Genau, und das ging dann eigentlich auch alles sehr, sehr entspannt und relativ problemlos auch.
Das ist echt fantastisch. Also weil genau. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass man sich frühzeitig kümmert, dass man nicht auf den letzten Drücker kommt, sondern sich frühzeitig informiert und dann lässt sich auch vieles arrangieren.
Das stimmt. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass ich in Krostwitz gelandet bin. Ich fahre jeden Morgen dann noch 10 bis 15 Minuten zur Schule, aber das finde ich absolut in Ordnung. Ich habe dann, als ich an meinem ersten Tag in Krostwitz war, so einen kleinen Dorfspaziergang mal gemacht, weil ich mir mal anschauen wollte, wo lebe ich da jetzt eigentlich die nächsten 4 Wochen. Und das war total spannend allen Leuten, die ich begegnet bin. Haben erstmal ganz nett und freundlich Hallo gesagt. Man muss dazu sagen, da wird auch noch sehr viel Sorbisch gesprochen. Also ich wurde auf unterschiedlichsten Sprachen mit Hallo begrüßt. Und als man dann so aneinander vorbeigegangen ist, klar, hat man gemerkt, da wurde sich nochmal umgedreht und es wurde nochmal einmal kurz gemustert. Wenn auf so einem Dorf dann irgendjemand Neues kommt, der da eigentlich nicht für gewöhnlich ist, dann muss man natürlich erstmal schauen, okay, wer ist das denn jetzt
da? Ja, das ist ja auch so ganz anders als in der Stadt. Und apropos Sorbisch. Wir sind ja beide hier in der Lausitz, die ja mit der sorbischen Sprache sehr bekannt ist. Und natürlich, wenn man irgendwie, ich bin ja in Sachsen auch zur Schule gegangen und das ist irgendwie, ja, es gibt die sorbische Sprache und die Sorben und so, aber direkt mittendrin zu sein, diese zweisprachigen Straßenschilder zu sehen und an den Schulen, also wir haben auch Sorbisch als Fach an dem Gymnasium und das ist irgendwie sehr interessant, mittendrin zu sein in dieser Kultur, also, also irgendwie in Deutschland und trotzdem so eine Sprache, die jahrhundertelang hier ist und Menschen dann zweisprachig aufwachsen, auch wenn die Sprache ja auch vom Aussterben bedroht ist, wie viele Minderheitensprachen. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, was ich da alles noch so erlebe. Und sprechen bei dir Leute in der Schule, also Kinder oder Lehrkräfte, irgendwie Sorbisch mit?
Das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Ich bin allerdings auch gespannt, was sich da alles noch so ergeben wird, gerade auch so in meinem Dörfchen, was da auch alles noch so auf mich zukommt. Ich habe tatsächlich, als ich in dieses Airbnb gekommen bin, lag als allererstes schon auf dem Tisch ein Buch über das Osterreiten. Das scheint irgendwie so ein Ding zu sein, wusste ich vorher auch nicht. Bin schon fast ein bisschen traurig, dass ich nicht bei Ostern hier bin.
Ja.
Aber auch da bin ich gespannt, was sich da in den nächsten 4 Wochen doch ergeben wird.
Ja. Ja, die Lausitz kennenzulernen, auf jeden Fall lohnenswert. Mal gucken, was wir so in den nächsten 4 Wochen erleben.
Oh ja.
Wie waren denn, also gestern war unser erster Tag an den Schulen, heute ist Dienstag. Und wie waren deine ersten Eindrücke?
Ich muss sagen, ich war doch ein bisschen aufgeregt vor dem ersten Tag auch, habe mich aber total darauf gefreut, zur Schule zu gehen. Es hat ja eigentlich schon viel eher angefangen. Also als ich von Leipzig dann nach Kamenz gefahren bin, wenn man so in dieses Land reinkommt und dann in das Airbnb und sich dann erstmal so ein bisschen organisiert und den Hühnern erstmal begegnet, das war natürlich erstmal schon so ein erster Eindruck. Aber dann natürlich vor allem auch die Schule. Dann bin ich am ersten Tag, also gestern dann am Montag, ging es dann um 7:30 Uhr los. Man muss sagen, Unterrichtsbeginn ist relativ zeitig. Um 7:25 Uhr, ja, sitzen die Kinder schon in der Klasse mit aufgeschlagenem Hefter. Und ich bin dann erstmal ins Büro der Schulleitung gegangen und wir haben ein paar Informationen noch ausgetauscht und haben uns darüber unterhalten, in welche Klasse ich jetzt auch komme. Und ich bin jetzt in einer ersten Klasse gelandet mit 7 Kindern und habe
Das
eine
ist wie.
total sympathische Mentorin. Genau, und habe jetzt erstmal gestern und heute hospitiert. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie waren deine ersten beiden
Ja,
Tage?
so ähnlich. Also ich bin gestern, also ich mache mein Praktikum ja an der christlichen Schule Johanneum. Und dort gibt es sowohl eine also Oberschulklassen als auch Gymnasialklassen. Und ich bin im gymnasialen Zweig, weil ich ja auch Lehramt für Gymnasium mache. Und dort bin ich dann einer Mathematiklehrerin zugeordnet, weil ich mein Blockpraktikum B in Mathematik jetzt mache. Das heißt, 4 Wochen, davon muss ich dann 20 Stunden selbst unterrichten und 30 Stunden hospitieren. Und diese Woche liegt mein Schwerpunkt wirklich auf dem Hospitieren. Ich glaube, jetzt schon 19 Stunden diese Woche, die ich mir eingeplant habe, die ich hospitieren werde, einfach um möglichst jetzt viel wegzuhaben, um mich danach die nächsten 3 Wochen nur noch auf meinen Unterricht zu konzentrieren. Ja, und gestern ging es gleich los. In der ersten Stunde hatte ich noch sozusagen nichts und habe mich erstmal einführen lassen, Schlüssel bekommen. Es gibt ein Lehrerarbeitszimmer, einen Lehrerpausenraum, mit einigen Kollegen kennengelernt. Genau, und dann in der zweiten, dritten Stunde ging es dann direkt los mit Leistungskurs 11. Klasse Mathematik. Dann kam die 9. Klasse, dann hatte ich wieder Freistunden und bis zur 9. Stunde ging es dann gestern und heute ebenfalls. Weil eben die Älteren, also die Sekundarstufe 2, hat dann eher Nachmittagsunterricht. Und zum Ende der Woche wird das ein bisschen luftiger. Aber dafür steigt dann der Anteil dessen, was man dann in seiner freien Zeit macht, also Unterrichtsvorbereitung. Und was ich aber so spannend finde bei uns beiden ist, dass du ein komplett anderes Lehramt machst als ich. Und auch komplett andere Fächer, also so, wenn man das so in der Grundschuldidaktik sagen kann. Und das finde ich sehr, sehr bereichernd, denn so können wir uns über die Erfahrungen austauschen.
Das stimmt. Ich bin ja an der Förderschule und bin da eben im Primarbereich und das ist der Förderschwerpunkt Lernen. Und klar, es sind natürlich ganz andere Umstände. Also die Klasse ist ziemlich klein. Es sind, wie gesagt, halt nur die 7 Kinder. Dann in der Sonderpädagogik beim Förderschwerpunkt haben wir natürlich auch nochmal einen ganz anderen Lehrplan als jetzt eine Regelgrundschule. Und klar ist das auch nochmal ein ganz anderes Setting, aber auch eine ganz andere Altersgruppe als jetzt am Gymnasium.
Und hast du jetzt schon Sachen, auf die du dich mega, mega freust oder vor denen du so Respekt hast, wo du sagst, das wird eine Herausforderung? Also für mich persönlich ist das so, was mir bei dem Beruf Lehrer, Lehrerin im Kopf bleibt, ist diese, was ist mit Unterrichtsstörungen? Was ist, wenn es Kinder gibt, die wirklich das Lehren, das Unterrichten unmöglich machen? Oder Elternarbeit. Das ist für mich so eine Herausforderung, die ich anpacken muss und werde und hoffentlich auch in diesem Praktikum da gute Ratschläge in die Hand bekomme, wie ich in Zukunft damit umgehen kann. Gibt es bei dir auch solche Punkte?
Finde ich total spannend, dass du das so sagst, gerade auch mit Unterrichtsstörungen. Klar, da habe ich auch Respekt vor. Ich habe die Klasse jetzt so ein bisschen kennenlernen dürfen und ja, da könnte es vielleicht auch mal vorkommen, dass da die ein oder andere herausfordernde Situation auf mich wartet. Aber ich muss sagen, wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen dran zu knabbern habe, ist tatsächlich eher so Unterrichtsvorbereitung. Ich habe jetzt in den ersten 2 Tagen, da ist man ja total aufmerksam und ja, ordnet schon so ein bisschen ein, okay,
Ja.
was könntest du machen, was hast du für Möglichkeiten auch. Und ich glaube, meine Mentorin ist da aber sehr, sehr zielstrebig und hat genaue Vorstellungen von ihrem Unterricht.
Ja.
Wir haben uns schon einmal ganz kurz darüber unterhalten, was ich so machen könnte. Ich befürchte das, dass ich mich da vielleicht nicht so ganz austoben kann. Aber mal schauen, was in den nächsten 4 Wochen passiert. Und vielleicht wird es ja doch ganz anders.
Ja, wir haben ja noch weitere Folgen vor uns und wo ich richtig selbst sehr gespannt drauf bin, was sagen wir in 2 Wochen? Oder was sagen wir in 4 Wochen? Wie wird es denn aussehen, wenn wir rückblickend darauf sagen, okay, das waren jetzt unsere Sorgen, wie sind wir damit umgegangen? Und tatsächlich ist es in meinen Fächern auch gar nicht so einfach, da sehr viel Kreativität reinzubringen, weil man den großen Spagat wagen muss zwischen dem Lehrplan, der vor allem für die 11. und 12. ja enorm wichtig ist, weil Zentralabitur, und dem, wo man sagt, man möchte ja Mathematik auch entdecken oder entdeckend unterrichten. Und das merke ich einfach, dass viele, viele Mathematiklehrkräfte tatsächlich mehr so die Plenumsarbeit bevorzugen, diesen Frontalunterricht statt irgendwelche anderen Sozialformen. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob was ich dann am Ende sage, wo ich sage, nee, das ist wirklich zielführender, wenn man das so und so macht.
Was mich auch noch total interessieren würde, ich mache mir so ein bisschen tatsächlich auch Gedanken über so meine Rolle in der Klasse. Also gerade im Primarbereich ist es dann so, oh Gott, da ist jemand Neues
Auffällig.
und genau, und dann kommen die Kinder und nehmen einen in den Arm und dann muss man irgendwie so ein bisschen schauen, okay, ich bin Praktikantin, ich sitze irgendwie
Ja,
jetzt am Anfang noch hinten
ja.
drin. Aber dann stehe ich irgendwann auch vorne und unterrichte die Kinder und gerade so diese Nähe, Distanz. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Wahrscheinlich jetzt in der.
Ganz anders. Also ich glaube, ich habe mich dann immer vorgestellt, und da das ja schon eher ältere Schüler sind und Schülerinnen mit 9. und die haben alle schon ihre Berufsorientierung im Kopf, so mehr oder weniger. Und die nehmen das so zur Kenntnis, so hat das studiert jemand, okay, und dann bin ich eigentlich so gefühlt Luft.
Also die kommen nicht auf dich zugerannt und nehmen
Nee.
dich in den Arm.
Und dann sagt man eben Tschüss oder auf Wiedersehen, wenn die gehen. Und oder die haben einfach so oft Praktikanten, dass es für die so täglich Brot. Na, da sind die ersten 4 Wochen weg und dann kommen die nächsten und so. Aber ich finde das ganz okay. Und ja, freue ich mich auf die nächste Woche, weil dann geht es nämlich für mich los am Montag. Schon gleich die ersten 4 Stunden halten.
Wie geht's dir damit? Bist du aufgeregt, dass du selber unterrichtest oder?
Also, ich bin. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber ich habe so das Motto, an Herausforderungen wächst man. Und wenn wir schon mal bei diesem Oder-Spiel sind, Langeweile oder Herausforderung, dann Herausforderung nehmen. Auch wenn das irgendwie besorgend ist oder man da sich fürchtet, irgendwelche Fehler zu machen, aber Fehler sind dazu da, um aus ihnen zu lernen. Und das heißt für mich jetzt aktuell, also heute und morgen, werde ich mich auf jeden Fall an die detaillierte Planung dieser Montagsstunden setzen, Und ich muss ja auch meine Tabelle, also meinen Unterrichtsentwurf an meine Mentorin ja vor dem Wochenende zuschicken, falls sie noch irgendwelche Ergänzungen hat. Kann ich das ja nicht irgendwie am Freitagnachmittag machen. Und dann sprechen wir, also Dienstag haben wir auch mehr oder weniger schon. Und dann müssen wir einfach gucken, wie weit ich gekommen bin. Denn zum Beispiel lineare Gleichungssysteme sind bei den Elftklässlern gerade ein Thema, was nochmal etwas ausgiebiger wiederholt werden muss. Denn das war in der 8. Klasse dran und 8. Klasse war Homeschooling. So, und diese Sachen muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass die Schüler gewisse oder Schülerinnen gewisse Themengebiete nicht so behandelt haben, wie ich das zu meiner Schulzeit gemacht habe. Sondern da gab es eben diese Besonderheit mit Homeschooling oder Wechselunterricht oder Themengebiete wurden einfach gestrichen, nicht ordentlich unterrichtet, wie auch immer. Ja, und das ist bei linearen Gleichungssystemen eben der Fall. Aber die brauchen wir unbedingt, wenn wir mit Vektoren rechnen. Genau, so Schnittpunkte, Windschiefe, Geraden und so weiter.
Damit können meine Erstklässler noch nicht viel anfangen.
Ja, genauso wie wahrscheinlich noch mit ich studiere Lehramt. Ne? Das ist für die Erstklässler ja auch noch eine total fremde Zukunft oder beziehungsweise nichtssagend an sich. Als ich in die erste Klasse gekommen bin, habe ich nicht verstanden, was ein Fach ist. Also was ist denn der Unterschied zwischen Mathematik und, weiß ich nicht, Sachkunde oder so? Weil, und mein Gedanke war, naja, immer wenn man ein neues Lehrbuch rausholt, ist das ein neues Unterrichts. Eine neue Stunde, bis ich es irgendwann verstanden habe. Also solche Fehlinterpretationen von Sachen gibt es natürlich auch. Ja.
Ja. Wie sieht es denn bei dir in der Schule so mit Digitalisierung aus?
Digitalisierung. Es gibt, also ich habe bisher den Physikraum gesehen und da gibt es einen Beamer und eine ganz normale Kreidetafel. Und den Mathematik, also es gibt drei Mathematikräume, wo die Schüler dann immer hingehen. Und in dem Mathematikraum gibt es eine elektronische Tafel. Also das ist so eine Art verschiebbare Tafel, die oben einen Beamer eingebaut hat. Und dort kann man dann zum Beispiel auch mit dem Stift schreiben. Man braucht aber einen Laptop dazu, der dann über den Beamer sozusagen das Bild projiziert. Und eine ganz normale Kreidetafel. Und ich bin wirklich dankbar, dass es diese Kreidetafeln trotzdem noch gibt und dass die nicht zu klein sind, weil zum Beispiel in meinem anderen Praktikum, da wurden die Kreidetafeln auf wirklich ein Meter mal ein Meter reduziert und das ist tatsächlich zu wenig. Und für Mathematik ist das so wichtig, dass man auch Gleichungen oder irgendwelche Funktionen einfach entwickelt und Rechnungen und genau, das ist so ausgestattet. Und die anderen Räume, denke ich mal, sind ähnlich, nur die Produkte variieren. Und ansonsten die Kinder bzw. die Schülerinnen und Schüler benutzen eher seltener ein iPad zum Schreiben. Viele sind noch mit Papier unterwegs. Es ist auch erst ab Klasse 9 oder 10 überhaupt erlaubt, Digitalnotizen zu machen. Zum Beispiel bei meinem Grundpraktikum, was ich in Schleswig-Holstein gemacht habe, vor 2 Jahren, dort war das so, dass ab 7. Klasse eigentlich alle auch von der Schule ein iPad gestellt bekommen haben und das nutzen durften. Und da war es eher andersrum. Da hatten nämlich 90% der Schüler ein digitales Gerät und der Rest hat auf Papier geschrieben. Und hier ist es eher andersrum. Aber das kann ich auch verstehen. Ich bin auch eher, wenn ich was richtig lernen muss, dann schreibe ich lieber auf Papier. Da kann ich mir das einfach besser merken. Und vor allem bei Mathe mit diesen ganzen Rechnungen, ich muss die Sachen sehen, vor mir ausbreiten können. Und das fällt mir bei so einem iPad-Notizen in GoodNotes oder so doch eher schwierig.
Das glaube ich. Da bin ich auch ehrlich gesagt Team Papier und alles nochmal irgendwie handschriftlich aufschreiben. Bei mir in der Schule, da gibt es jetzt, also wir starten ja jetzt nach den Ferien, das ist die erste Woche jetzt wieder. Und seitdem gibt es ganz neu in jeder Klasse ein Smartboard. Und man kann dieses Smartboard so zuklappen und dann hat man noch so 2 Whiteboard-Tafeln außen dran. Und ja, da sind jetzt alle ganz aufgeregt, dass es das jetzt gibt, weil das jetzt neu ist.
Und habt ihr noch Kreidetafeln dazu oder wurden die abgebaut dafür?
Keine Kreidetafeln mehr.
Die wurden nämlich abgebaut.
Genau.
Und das war nämlich in Stolberg, wo ich mein Blockpraktikum A gemacht habe. Dort war das nämlich auch so. Die haben diese mittleren Tafeln abgebaut und dafür die Smartboards hingebaut. Und dann wurden noch so ganz mini kleine Tafeln übrig gelassen. Und hier ist das mit dieser verschiebbaren Tafel eher die Variante, die ich bevorzuge, weil ich brauche diese Kreidetafel irgendwie. Noch. Wer weiß, vielleicht denke ich ja in 4 Wochen ganz anders drüber und denke so, wozu in der Kreidezeit bleiben? Aber noch bin ich so, wir lassen es lieber mal da.
Ich bin auch sehr gespannt. Also was ich so aufgeschnappt habe bei den LehrerInnen, manche finden das total toll und sagen dann, boah, das sind ja jetzt richtig coole Möglichkeiten, die ich irgendwie habe. Heute haben wir zum Beispiel, wir haben heute ein Gedicht, wir hatten ein Gedächtnistraining, da haben wir ein Gedicht mit den Kindern gemacht und da kam ein Storch drin vor.
Mhm.
Und sie wussten jetzt gerade nicht, wie ein Storch aussieht. Und dann konnte man natürlich super schnell mal eben ganz schnell einen Storch googeln und mal eben dieses Bild anwerfen.
Ja, cool.
Das war natürlich total praktisch.
Ja.
Andererseits hatten wir auch schon die Situation, als wir dieses Whiteboard dann genutzt haben, wenn es ein zu dünner Stift ist, dann können die Kinder das nicht lesen. Also es ist noch eine Umstellung für Lehrkräfte und Kinder. Aber ich bin auch sehr gespannt, wenn ich dann irgendwie damit arbeiten muss in den Unterrichtsstunden, wie mir das so gelingt und wie ich damit so zurechtkomme.
Ja, ja. Ja, also für mich steht jetzt für die nächsten Wochen oder für die nächste Woche, bleiben wir erstmal bei der einen Woche, weil ich denke, die Lernkurve wird in den 3 Wochen enorm sein, so meine Erwartung. Dass man überhaupt mit seinem Unterrichtsentwurf, den man dann entwirft, zeitlich hinkommt oder auch auf Rückfragen von Schülern antworten kann. So, das ist jetzt erstmal meine primäre Herausforderung, diese nächste Woche zu meistern und daraus dann auch für die übernächste Woche zu lernen. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, wie es mir dabei ergeht. Ich kann das noch gar nicht einschätzen, ob ich sage, ja, mache ich alles so mit links oder da muss ich wirklich viel dran sitzen. Kann ich so gar nicht einschätzen und das werde ich dann erst nächste Woche machen können. Ja.
Ich bin sehr gespannt, was dann in der zweiten Podcast-Folge, was da so dann rauskommt, wie jetzt auch dann die erste Zeit so gelaufen ist.
Ja, da würde ich vorschlagen, dass wir da so richtig tief in diese Unterrichtsvorbereitung eintauchen. Wie geht es uns da? Was sind die ersten Ergebnisse, die ersten Erlebnisse und Erfahrungen, die wir gemacht haben? Und was können wir für die nächsten Unterrichtsstunden mitnehmen? Wir haben jetzt über sehr viele Erwartungen mit dir, Lara, gesprochen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sich davon bewahrheiten wird und was wir zur Seite schieben können, weil umsonst Sorgen gemacht. Und weißt du, wann wir das wieder herausfinden werden? Bei unserer nächsten Folge.
Ich freue mich schon total drauf und ich hoffe, wir konnten euch vielleicht so einen kleinen Aufhänger geben und freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen und hören vor allem.
Bis bald.
Bis bald. Perspektive Land ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus.